Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist immer ein bisschen hart, wenn man aus so einer schönen Lobpreiszeit kommt. Vielen Dank. Und alles sind noch so ganz andächtig. Und dann kommt irgend so ein Prediger hier vor. Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, wenn der Ewald mich als Lehrerin vorstellt. Da denke ich, naja, je nachdem, was man halt so Erfahrungen mit Lehrern gemacht hat. Ist es eine gute Nachricht? Oder ist es gar keine gute Nachricht? Aber ich hoffe, wir kommen hier gut miteinander zurecht. Und bisher habe ich auch immer die Erfahrung gemacht. Und es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war ja schon öfter hier. Das ist immer wieder ein Vergnügen. Und bevor ich es vergesse, ich blätter schon mal hier ein bisschen, dass ich meinen Text finde. Ich soll ganz herzliche Grüße von unserer Gemeinde ausrichten. Also ich komme aus Bühl, das ist bei Baden-Baden, das ist im schönen Schwarzwald. Wir werden heute wahrscheinlich bis zu 30 Grad kriegen, unglaublich. Ich habe zu Ewald gesagt, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in Bielefeld bin und die Sonne scheint. Also jetzt weiß ich, dass es auch in Bielefeld Sonne gibt. Mein Weltbild hat sich komplett verändert. Das ist super. Das ist toll, dass wir nochmal so einen Nachschlag vom Sommer bekommen haben. Genau, ich hatte das Vorrecht, gestern schon ein Seminar zu machen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt. Wie bleibt mein Glaube, mein Leben vital? Wie bleibt es frisch? Wie kann ich voller Energie mein geistliches Leben gestalten? Und die Predigt heute setzt das ein bisschen fort. Und das ist eine Predigt, wo man wahrhaftig wirklich überhaupt keinen Lehrer braucht, weil der Text ist dermaßen selbsterklärend, dass man eigentlich nur zuhört und alles steht schon drin. Ich lese mal vor. Es ist aus Johannes 15, Verse 1 bis 8 und ich glaube, irgendwo gibt es auch den Text dazu. Johannes 15, 1 bis 8 und ich habe hier die neue Genfer Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Was soll man dazu noch sagen? Genau. Eigentlich steht da alles drin und ganz ehrlich, viel mehr habe ich euch heute Morgen auch nicht zu sagen. Ich mache natürlich trotzdem noch ein paar Worte drumherum, schaue das noch ein bisschen von rechts an und von links und von vorne und von hinten. Aber an dieser Grundbotschaft kann ich nichts mehr erklären und nichts hinzufügen, weil es einfach eindeutig dasteht, es geht ums Bleiben. Was sollen wir tun? Was erwartet Jesus von uns? Das Bleiben. Die Rebe soll mit dem Weinstock in Verbindung bleiben und so reiche Frucht bringen. Die Rebe, die ihre Verbindung mit dem Weinstock aufgibt, ist ohne Kraft, sie ist nutzlos, sie ist isoliert. Sie ist allein, sie ist ohne Jesus, sie verdorrt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich komme ja aus einer Weinbau-Ecke. Also wenn ich aus dem Haus gehe, biege links um die Ecke und laufe 100 Meter, bin ich in den Reben. Es gibt sogar der Weißwein, der da produziert wird, der Batch-Gräbler. Den kann man bei uns auch kaufen und ich kenne jede Rebe dort persönlich mit Namen. Nein, Scherz, also so oft laufe ich nicht da durch. Aber das Bild ist mir natürlich vertraut. Man hat einen Weinstock und in der Regel gibt es da eine oder zwei Reben. Die werden immer kräftig zurückgeschnitten, meistens im Winter oder spätestens im Frühjahr, damit dann in diese Reben, die bleiben, ganz viel Kraft von dem Weinstock reinfließt. Was sollen also die Reben tun? Was ist ihre Aufgabe? Trauben hervorbringen. Trauben produzieren. Werfen wir mal einen Blick drauf. Da ist diese Rebe und sie macht sich ein bisschen Sorgen um ihr Überleben, weil sie hat ja auch gehört, dass die Rebe, die keine Frucht bringt, die wird abgeschnitten und verdorrt, ins Feuer geworfen. Das ist keine gute Perspektive. Und so hat die Rebe ein kleines bisschen Angst, dass sie vielleicht nicht genug Frucht bringt. Und jetzt ist es Winter und die Rebe, weil sie ein bisschen Angst und Sorge hat, fängt schon an im Winter, wo eigentlich noch gar nichts passiert, zu planen. Und sie nutzt die ganze Winterzeit, wenn der Schnee über diesem ganzen Weinberg liegt, und plant schon, wie sie denn dann, wenn das Frühjahr kommt, ganz viel Frucht bringen wird. Und sie malt sich das schon in ihren Gedanken aus, wie sie 10-mal und 100-mal mehr Frucht bringt als diese öselige Nachbarrebe. Und so denkt sie schon den ganzen Winter durch, was alles passieren muss, dass sie dann auch im Frühjahr startklar ist und über den Sommer, um ganz viel Frucht zu bringen. Und dann kommt das Frühjahr, der Blütenstand ist vorbei, die Früchte fangen so langsam an zu wachsen. Und unsere Rebe ist jetzt natürlich total bemüht und sie presst so viel Saft, wie irgendwie geht's, aus dem Weinstock in ihre Rebe, weil sie will ja ganz viel Frucht bringen und ist da auch ganz angestrengt dabei. Und dann vergleicht sie ihre Früchte mit den Nachbarfrüchten und stellt fest, die Nachbarfrüchte, die sind aber schon viel größer als ihre Früchte. Und außerdem kriegt die Nachbarrebe, die kriegt nämlich immer viel mehr Sonne ab als sie. Und das ist total ungerecht. Und diese Nachbarrebe, die hat auch einen viel besseren Boden als sie. Und das ist auch voll ungerecht. Und außerdem, auf diese Nachbarrebe, da regnet es auch viel mehr. Und das ist super ungerecht. Und wenn sie so richtig hinguckt, dann sieht sie auch, dass diese Blätter der Nachbarrebe, die sind ja viel schöner als ihre eigenen Blätter. Und das ist mega ungerecht. Und dann guckt sie sich ihre Trauben an, die kleinen Trauben, die sie da hat. Und bemüht sich noch mehr, weil alle drumherum, die haben ja so tolle Frucht. Nur bei ihr ist es ganz klein. Und unsere arme Rebe, vor lauter Sorgen und Anstrengung und Leistungsdruck, sitzt dann da mit diesen kümmerlich kleinen Früchten, findet alles super ungerecht und ist ganz außer sich, völlig erschöpft von dem vielen Fruchtbringen. Je mehr die Rebe um ihre Frucht bangt, um ihre Probleme und um sich selber kreist, je mehr sie sich bemüht, noch mehr Saft irgendwie in diese Trauben zu pressen, umso weniger Lebenskraft fließt natürlich in die Trauben. Weil die Rebe ja gar nicht mehr bei sich ist und gar nicht mehr versteht und erfährt, dass sie doch schon längst mit dem Weinstock verbunden ist. Wie anstrengend. Ihr kennt das alle nicht. Ich kenne das natürlich auch nicht. Das ist alles nur ganz hypothetisch für irgendwelche Reben, die da draußen sind. Jesus sagt in diesem Weinstock-Gleichnis ja etwas ganz anderes. Er sieht, wie die Rebe besorgt ist, wie sie Angst hat, vielleicht nicht zu genügen, vielleicht für Gott nicht zu genügen, vielleicht am Ende ihres Lebens nicht genug Frucht gebracht zu haben, vielleicht nicht bestehen zu können. Er sieht, wie sie besorgt ist, Probleme beladen, angstvoll, gequält und wie sie sich selber unter Druck setzt und versucht, Leistung zu bringen. Und der Sinn des Gleichnisses besteht ja gerade darin, dass Jesus sagt, stopp, so geht's nicht. So geht's nicht. So war es auch nie gedacht. Statt euch auf die Trauben zu konzentrieren, konzentriert euch auf den Weinstock. Dann wird die Kraft des Weinstocks in euch hineinfließen, durch euch hindurch. Und die Frucht ist einfach nur ein Nebenprodukt, etwas, was dabei herauskommt. Und dann werdet ihr eigentlich automatisch reiche Frucht bringen. Und damit gibt es keinen Leistungsdruck mehr. Es gibt keinen Stress mehr, keinen Zwang, keine Sorge, kein Vergleichen, kein Druck mehr, keine Spannung. Jesus sagt, solange ihr mit euch selbst beschäftigt seid, mit euren Sorgen, mit euren Fähigkeiten, mit euren Erfolgen, mit eurer Leistung, auch im christlichen Bereich, so lange läuft eure Kraft ins Leere. Es ist einfach die falsche Richtung. Und deswegen sagt er, kehrt um, verbindet euch mit dem Weinstock, bleibt mit allen Sinnen bei ihm, weil der Weinstock sorgt für die Frucht, nicht die Rebe aus sich heraus. Die einzige Aufgabe ist, mit diesem Weinstock in Verbindung zu bleiben. Also wendet euch diesem Weinstock zu, dieser Quelle eures Lebens, und ihr werdet merken, dass euch wirklich alles geschenkt wird. Die Sonne scheint nicht nur über der Nachbarrebe. Die Sonne scheint, auch wenn man es nicht meint, über euch. Der gute Boden ist nicht nur der gute Boden der Nachbarrebe, sondern ihr seid gegründet im guten Boden, weil der Weinstock im guten Boden steht. Es regnet nicht nur die richtige Menge an Regen über der Nachbarrebe, sondern Gott wird euch dem Regen des Himmels mit allem Guten versorgen. Es sind nicht nur die Wurzeln des der Nachbarrebe, die in der Quelle im Wasser ihre Nahrung bekommen, sondern auch deine Wurzeln durch den Weinstock werden genährt und fließen durch die Rebe hindurch. Alles, was du brauchst, wird dir vom Weinstock zur Verfügung gestellt und nicht, weil du es dir selber nehmen könntest oder leisten oder erarbeiten oder erbeten oder was auch immer. Es wird einfach kostenlos dir zur Verfügung gestellt. Gratias, Gnade, umsonst, frei. Alles ist da. Das einzig Notwendige ist, richte dich immer wieder auf den Weinstock aus. Beobachte nicht so zwanghaft die Frucht. Richte dich auf den Weinstock aus. Lenke deine Aufmerksamkeit dahin. Und das reicht völlig aus. Wir sind die Reben. Haben wir mittlerweile verstanden. Ich sag ja, dieses Gleichnis ist wirklich nicht eins, wo man jetzt mega viel auslegen muss. Das macht's mir leicht. Die Idee, dass wir alles irgendwie schaffen müssten, ist völlig verkehrt. Die Fantasie, dass wir mit unseren Sorgen, Ängsten, mit unseren Anstrengungen, mit unserem Leistungsdruck irgendwie etwas erreichen könnten, ist ein Irrtum. Es ist Gott, der das in uns und durch uns bewirkt. Und so können wir auch beten, Herr, ich kümmere mich um dich, den Weinstock, kümmere du dich um mich. Um meine Sorgen, meine Ängste, meine Anspannung, ich gebe dir das, was mich stresst, ich überantworte mich dir ganz und werde erleben, dass deine Kraft in mir und durch mich fließt und Frucht bringen wird. Wir müssen uns nicht selbst vollkommen machen. Manchmal stresst uns vielleicht dieser Vers, wo es heißt, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Und wenn wir dann denken, dass Vollkommenheit etwas mit Perfektion zu tun hat, mit keine Fehler machen zu tun hat, mit einfach heilig sein in jedem Moment, in jedem Umstand, dann verstehen wir diesen Vers falsch. Vollkommen sein könnte man auch übersetzen mit vollständig sein oder komplett sein, ganz sein. Und wir werden dann vollkommen, nicht wenn wir uns selber anstrengen, sondern wenn wir mit dem Vollkommenen, mit Gott, verbunden sind. Ewald hatte das gerade erwähnt, dass wir am Anschauen des Bildes Jesu verwandelt werden. Und das ist genau das, was passiert. Wenn wir das Bild Jesu anschauen, passieren zwei Sachen. Die erste ist manchmal ein bisschen unangenehm. Weil wenn wir lange genug schauen und uns freuen an der Schönheit Gottes, dann entdecken wir nicht nur die Schönheit Gottes, sondern wir entdecken auch unser eigenes Herz. Und da entdecken wir dann manchmal, dass da nicht nur Schönheit drin ist, sondern so alles andere auch noch. Kennt ihr das? Also vielleicht ist nur mein Herz so, aber da ist viel Gutes drin, da freue ich mich drüber. Aber wenn ich lange genug Jesu anschaue, dann merke ich auch, oh oh, mein Herz ist noch nicht vollkommen. Und dann ist das Schöne, dass es nicht heißt, so liebe Sonja Hannemann, dein Herz ist noch nicht vollkommen, dann geh bitte mal hin und streng dich ordentlich an. Sondern dass es dann heißt, und jetzt schau weiter das Bild Christi an, weil er wird dich verwandeln. Das heißt nicht, dass Jesus wie so eine Zauberfee mal mit dem Stab schwingt und wusch, bist du verwandelt und heilig und rein. Er wird dich schon mitnehmen auf dieser Reise. Aber es wird eine Reise sein, wo du in ihm bist und wo dir alles geschenkt wird, was du brauchst. Und nach einer Zeit kannst du diese Verwandlung auch sehen und spüren, wo du merkst, ja, da haben sich Sachen verändert. Ihr könnt ihr mal kurz überlegen, so das Leben vor ein paar Jahren und heute, hat sich da was zum Guten verändert? Gab es da was, was sich verwandelt hat? Ich hoffe ja. Letztendlich geht es in diesem Gleichnis, hallo junger Freund, es ist immer gut, früh in die Kirche zu gehen. Das ist super, das ist das Beste, was man machen kann. Ich habe den Kindergottesdienst bei uns immer geliebt. Es war der langweiligste Kindergottesdienst der Welt, bin ich überzeugt von. Es war eine gute Gemeinde, evangelische Landeskirche, wunderbar, bin sehr dankbar, bin ich zum Glauben gekommen. Aber zum Kinderdienst haben sie immer irgendwelche Ältesten abgeordnet, die überhaupt keine Lust auf Kinder hatten und keine Lust auf Kindergottesdienst hatten. Und ich weiß nicht warum, ich bin super gerne hingegangen. Da gab's Heftchen, da konnte man was ausmalen und Kreuzworträtsel machen. Und ich fand von klein auf Kirche echt super. Und wenn ich mir heute überlege, was wir uns für einen Kopf machen als Pastoren, wie wir Kindergottesdienst gestalten, denke ich, okay, entspannt euch auch da. Gott ist viel größer. Er kriegt das irgendwie hin. Wenn das bei mir gereicht hat, der Heilige Geist ist wirklich kreativ. Das heißt, in diesem Gleichnis geht es eigentlich um das Loslassen. Wir dürfen uns in Gott hinein loslassen. Unsere Ängste, Sorgen, Leistungs-, Erfolgsstreben, das Vergleichen. Ihr wisst ja, der schnellste Weg, sich unglücklich zu machen, ist Vergleichen. Ne? Also du wachst morgens noch gut auf, gut gelaunt, gehst an die Arbeitsstelle und denkst so, Mist, meine Kollegin hat aber den schöneren Lippenstift oder was auch immer. Und schon ist der Tag irgendwie ein bisschen angeknackst. Das ist doof. Wir brauchen diese Fähigkeit vom Kopf, die wir haben beim Vergleichen, weil wir müssen Situationen vergleichen, allein um einzuschätzen, wo sind Gefahren und nicht. Es ist schon gut, wenn du vor der Straße stehst und diese Fähigkeit des Bewertens hast, kann ich jetzt über die Straße gehen oder fahren da gerade irgendwie 8 Autos quer durcheinander und ich sollte noch einen Moment stehen bleiben. Das heißt, dass Gott uns diese Fähigkeit gegeben hat, zu denken und zu bewerten und zu vergleichen, ist generell super. Nur wir nutzen sie oft dafür, dass der andere immer irgendwie besser abschneidet, oder? Ich meine, es gibt auch ein paar seltene Exemplare, die vergleichen sich und sagen, Mama, ein Lippenstift ist viel schöner. Die gibt's auch, aber die sind eher seltener, die auf dieser Seite runterfallen. Also, wir sind eingeladen, loszulassen, Ängste, Sorgen, Erfolgsstreben, vergleichen. Und was kann uns dabei helfen? Und da möchte ich euch mit euch noch kurz drüber nachdenken. Wie bleiben wir denn? Weil das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Bei uns ist, also in Bühl ist September irgendwie der Hochzeitsmonat. Wir haben jetzt jedes Wochenende eine Hochzeit. Das ist super. Bevor ich gestern hierher gefahren bin, hatte ich auch noch die Hochzeit von dem mittleren Sohn von Geiselharz. Der hat gestern geheiratet, am Freitag, den 13. an seinem Geburtstag. Kann man auch machen. Und ich habe zu Ewald gesagt, ich kann nicht so früh nach Bielefeld kommen. Ah nee, es war nicht gestern, war vorgestern. weil ich will auf alle Fälle noch das Ja-Wort mitkriegen. Weil das ist immer so romantisch. Kennt ihr das? Naja, Männer vielleicht weniger, aber die Frauen schon. Und dann stehen die zwei da vorne in dieser wunderschönen Kirche in Bühl. Die Sonne scheint und sie geben ihr Trauversprechen. Und überall auf den Bänken lagen so kleine Taschentücher, einzeln verpackt mit einer Banderole. Und auf dieser Banderole stand drauf, für deine Freudentränen. Und am Anfang haben wir alle noch gelacht, als wir da reingegangen sind. Oh, 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 ja, ja, für die Freudentränen. Aber spätestens, als die angefangen haben, sich das Trauversprechen zu geben, und es waren nicht nur die Frauen, dann kamen doch die Griffe zu diesen Taschentüchern. Oh, das ist so berührend, so schön. Also ich habe das Ja-Wort noch mitgekriegt und dann musste ich zum Zug. Ja, es war sehr schön. Bei dieser Hochzeit versprechen sich ja zwei Menschen, dass sie, bis der Tod sie scheide, zusammenbleiben wollen. Und, was sehr sinnvoll ist, sie fügen hinzu, mit Gottes Hilfe. Da denke ich immer, jawohl, die werdet ihr brauchen. Ich bin nicht verheiratet, aber mein ganzer Freundeskreis ist verheiratet. Und ich denke, jo, ihr braucht echt Gottes Hilfe. Manchmal denke ich so, ehrlich gesagt, ich bin echt froh, dass ich nicht heiraten musste. Nein, nein. Ehe ist wunderbar. Genießt es. Ich gönne es jedem. Und dieses Bleiben, dieses Verbundensein heißt ja nicht, die machen jetzt alles nur noch zusammen. Das heißt ja nicht, die werden zu siamesischen Zwillingen und laufen jetzt überall gemeinsam hin und machen jede Bewegung gleich. Aber es heißt ja schon, auch wenn man jetzt räumlich vielleicht nicht genau beieinander ist, man denkt an den anderen, man erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse, man betet für den anderen, man ist so im Geist bei dem anderen, man ist sich nahe, auch wenn man nicht unbedingt immer faktisch den anderen neben sich hat. Und das Gute bei Gott ist, dass es genau gleich ist, nur einfacher. Denn Gott ist von vornherein Geist und er ist immer um uns. Das heißt, wir können Gott gar nicht verpassen, weil der Heilige Geist lebt in uns, Christus lebt in uns. Und Gott umgibt uns. Und das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. In 2. Mose 3,14 stellt Gott sich mit seinem Namen vor. Das ist die Begegnung mit Mose am brennenden Dornbusch. Und Gott sagt zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Also ich bin der, der gegenwärtig ist, der da ist. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Das heißt, wenn Gott sich als ein Gott der Gegenwart offenbart, zu erkennen gibt, dann kann ich Gott auch nur in der Gegenwart, im Jetzt begegnen. In der Vergangenheit war Gott da, aber da begegne ich ihm nicht mehr, weil die Vergangenheit vergangen ist. In der Zukunft wird Gott auch da sein, aber da begegne ich ihm jetzt noch nicht, weil die Zukunft eben noch Zukunft ist. Das heißt, die Hinwendung zur Gegenwart ist immer auch eine Hinwendung zu Gott. Auch wenn ich mir dessen mal nicht bewusst bin. Man kann quasi sagen, es gibt keine Gegenwart mit Gott und eine Gegenwart ohne Gott. Wenn ich gegenwärtig bin, wenn ich wach bin, wenn ich aufmerksam bin, wenn ich ganz hier bin, dann werde ich das erleben, Gott ist da. Gott ist da. Er ist jetzt da. Und die nächste Sekunde. Und die nächste Sekunde. Das heißt, wenn Gott immer da ist, ist eigentlich die Frage an uns nur eine Frage, wo bin ich eigentlich? Und vielleicht kennt ihr das, ich kann mich auch zu meiner Gebetszeit hinsetzen, aber ich bin überhaupt nicht bei Gott. Ich bin physisch, körperlich da. Vielleicht lese ich auch den Bibeltext, aber meine Gedanken, die sind überall. Was es noch zu tun gibt, was ich zu planen habe, wie das Gespräch gestern lief, warum mein Chef so doof ist, ist er nicht, ist ein wunderbarer Chef, ist unser Foursquare-Leiter. Warum dieser Konflikt mich noch beschäftigt. Und dann lese ich den Text und merke, ich habe den Text eigentlich gar nicht verstanden. Kennt ihr sowas? Und dann lese ich ihn irgendwie nochmal und merke, irgendwie kommt gar nichts durch. Also Gott ist da, aber ich bin nicht da. Ich bin in meinen Gefühlen, ich bin in meinen Gedanken, ich bin mit irgendetwas beschäftigt. Gar nicht schlechte Dinge, aber ich bin nicht gegenwärtig. Wir sind nicht immer präsent, weil wir meistens schon irgendwie am Tun, am Organisieren, am Denken und am Machen sind. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Ehepaar. Die können auch im selben Haus sein, aber sie sind nicht beieinander. Der eine kuschelt hier was, der andere kuschelt da was. Und selbst wenn sie vielleicht abends im selben Zimmer sitzen, sind sie nicht unbedingt beieinander. Und ich finde, das merkt man tatsächlich oft, ob Freunde oder ein Paar, ob sie wirklich sich begegnen, ob sie beieinander sind oder ob sie einfach nur physisch nebeneinander sitzen. Und diese Frage des Gegenwärtigseins, wie kann ich denn jetzt ein gegenwärtiges Leben leben, wenn Gott in der Gegenwart ist, wie kann ich denn dann auch präsent, wach, aufmerksam, jetzt hier sein? Die Frage beschäftigt die Christen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Das ist nicht eine Frage, die jetzt erst in unseren modernen Zeiten kommt, sondern von allen Zeiten war das eine Grundfrage, wie kann ich mit Gott gerade im Alltag in Kontakt sein? Und da gibt es etwas, und das möchte ich das Gebet der Unterbrechung nennen. Und das ist etwas, was mir sehr hilft in meinem Alltag, immer wieder mich auf Gott auszurichten. Wenn man will, immer wieder die Verbindung mit dem Weinstock zu suchen. Immer wieder zu erleben, dass da die Kraft herkommt, dass da das Leben zu mir hindurchfließt. Johann Baptist Metz, das ist ein katholischer Theologe, hat mal gesagt, die kürzeste Definition von Religion oder wir würden sagen von Glauben ist Unterbrechung. Das war jetzt wie getimt. Die kürzeste Definition von Religion oder von Glauben ist Unterbrechung. Was meint er damit? Die Unterbrechung von Leistungsdruck, vom Hamsterrad, von scheinbaren Sachzwängen, von Ängsten, von Sorgen. Indem ich einfach mal etwas unterbreche, trete ich quasi aus einer Situation mal kurz hinaus. Und das hilft oft schon, um mich wieder neu auszurichten. Wenn ich etwas unterbreche, unterbreche ich meine Gedanken, meine Gefühle, meine Tätigkeiten, meine Handlungen mal für einen Moment, trete hinaus und kann mich neu ausrichten. Bei mir persönlich sieht es manchmal so aus, dass gerade zwischen zwei Gesprächen oder zwischen zwei Arbeitsschritten, dann stehe ich mal bewusst auf, stelle mich vor ein Fenster, guck mal raus und werde mir kurz bewusst, dass ich jetzt da bin. Gerade auch, wenn mich auch irgendwas beschäftigt. Ich muss gar nicht innerlich, das ist nichts Esoterisches, ich muss nicht leer werden oder sowas. Einfach so, wie ich jetzt bin, stelle ich mich mal kurz an die Seite. Und was ein Riesengeschenk ist von Gott, ist, dass er uns den Atem gegeben hat. Ich glaube, nicht umsonst ist der Atem im Hebräischen und Griechischen dasselbe Wort wie Geist. Ruach, Pneuma, Atem, der Atem Gottes, der Geist Gottes. Und wenn ich einfach mal kurz auf meinen Atem achte, der Atem ist immer jetzt. Logisch. Wenn der Atem nur in Vergangenheit wäre, dann würde ich hier tot umfallen. Wenn ich kurz auf meinen Atem achte, kann mir das ganz viel zeigen. Zum einen erinnert mich das, wenn ich mal kurz darauf achte, wie ich atme, und ich muss nichts verändern, ich achte nur drauf. Es erinnert mich, dass mein Leben mir geschenkt wurde. Weil wenn Gott sich entscheiden würde, den nächsten Atemzug wegzunehmen, wäre mein Leben vorbei. Das heißt, mit jedem Atem belebt mich Gott. Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Und wenn ich mal kurz raustrete, kann ich sagen, wow, Gott beatmet mich. Gottes Geist fließt durch mich. Und ich kann mir das vielleicht auch vorstellen, diesen Atem, diesen Geist Gottes, so wie ich atme, kann ich frisch diesen Geist Gottes durch mich hindurch fließen lassen. Und so wie ich ausatme, kann ich mir vorstellen, und so fließt dieser Geist Gottes auch nach draußen. Wie anstrengend ist es zu atmen? Super anstrengend, oder? Ihr liegt die ganze Nacht wach und denkt, oh meine Güte, jetzt muss ich auch noch atmen. Hoffentlich vergesse ich heute Nacht nicht zu atmen. Boah, es ist anstrengend. Hoffentlich kann ich überhaupt schlafen. Oh meine Güte, habe ich jetzt vergessen zu atmen? Ich muss noch atmen. Atmen ist irgendwie nicht anstrengend. Atmen ist bleiben für unseren Körper. Der kann das ganz automatisch. Und es kann eine große Hilfe sein, zu sagen, wow, Gott durchfließt mich ja die ganze Zeit. Etwas anderes kann ich auch noch damit verbinden. Und das ist etwas, eine alte kirchengeschichtliche Tradition, die kürzeste Form von Gebet. Die kürzeste Form von Gebet sind einfach, ist der Name Jesu. Jesus Christus. Weil das ist nicht ein Name wie Sonja Hannemann oder Heinzchen Müller, sondern in den Namen Jesu ist zum einen Kraft, das lesen wir in der Bibel, da ist Kraft drin, Power. Und in diesem Namen Jesu ist die ganze Dreieinigkeit drin verbunden. Das heißt, wenn ich mit dem Namen Jesu bete, heißt es nicht, dass ich den Heiligen Geist oder den Vater irgendwie ignoriere, sondern da steckt auch die ganze Dreieinigkeit drin. Und ich mache das manchmal so, dass ich beim Ausatmen bewusst innerlich so den Namen Jesu sage. Und dabei stelle ich mir so vor, genau, Jesus kam vom Himmel, er kam auf die Erde, er wurde Mensch, er erniedrigte sich. Er trug alles, was mich trennt von Gott am Kreuz, ging bis in den Tod. Und dann mit dem Einatmen, ihr merkt, es muss ein langer Atemzug sein, mit dem Einatmen den Namen Christus, was ja ein Ehrentitel ist, der Gesalbte, stelle ich mir so vor, und Jesus, der vom Tod auferstanden ist, der nicht im Tod geblieben ist, der aufgefahren ist, der in den Himmel gefahren ist, der zur Rechten des Vaters sitzt und von dort wiederkommen wird. Ich finde es sehr beruhigend, dass ich weiß, wer das Regiment über diese Welt hat. Wenn ich mir wieder klar mache, okay, keine andere Person entscheidet über mein Leben, sondern Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und von dort wird er kommen. Und er hat das Regiment nicht aus der Hand gegeben. Er ist immer noch Chef über das ganze Universum. Er hat immer noch mein Leben im Griff. Und so durch diese zwei Atemzüge, ausatmen, einatmen, den Namen Jesus Christus, habe ich einmal im Prinzip das ganze Glaubensbekenntnis. Ich denke nicht drüber nach. Dann bin ich wieder am Denken und Tun und Machen und überlege mir schon die nächste Predigt und das wäre gar nicht gut. Sondern ich stehe da und ich gönne mir mal eine Unterbrechung, eine Neuausrichtung. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist durch meinen Körper geht, dass ich atmen darf. Und in diesem Atmen, in diesem Namen Jesus Christus, erlebe ich, wie ich neu ausgerichtet werde auf Gott. Das sind Sachen von einer halben Minute, einer Minute. Und das kann man überall machen. Vielleicht kannst du schlecht an dein Bürofenster treten. Alle anderen arbeiten um dich. Und du sagst, einen Moment, ich muss mich gerade mal neu ausrichten. Öffnest vielleicht noch das Fenster, schließt die Augen, wirst total meditativ, nimmst tiefe Atemzüge und deine ganzen Kollegen sagen, ding, 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 jetzt hat sie ihn irgendwie endgültig verspult. Das muss man gar nicht so machen. Aber dieses Gebet kannst du überall machen, in der S-Bahn, in der U-Bahn. Selbst wenn man kocht, man kann die Suppe mal kurz kochen lassen und für eine halbe Minute raustreten. Ganz ehrlich, das ist so eine super kleine Übung, aber dieses Gebet der Unterbrechung hat mir am allermeisten geholfen, verbunden zu sein mit dem Weinstock. Es gibt viele andere Sachen, die mir auch helfen. Stille Zeit zu machen, mal für ein paar Tage rauszugehen, in Gottesdienst zu gehen und. Gibt es viele andere Sachen. Aber diese kleine Übung hilft mir im Alltag, jetzt immer wieder verbunden zu sein. Und vielleicht schafft ihr es einmal am Tag, das mal auszuprobieren. Wenn ihr es ausprobiert und sagt, ist Quatsch, funktioniert nicht, die Sonja ist irgendwie komisch, der Herr segne sie, aber sie soll wieder in den Süden runterfahren, alles wunderbar. Aber zumindest einmal ausprobieren, das müsst ihr mir schon versprechen. Das ist wie beim Essen. Einmal probieren, wenn es dir nicht schmeckt, dann musst du es auch nicht weiter essen. Aber zumindest mal probieren. Kurze Minuten der Unterbrechung. Und in diesen Minuten überlasse ich mich Gott. Ja, da gehört Vertrauen dazu. Vertrauen, dass der Heilige Geist wirklich durch mich strömt und nach außen. Es ist kein Grübeln, kein Hinterfragen, sondern einfach ein Stillwerden in der Gegenwart Gottes. Und dann lasse ich diesen Weinstock machen. Dann lasse ich diesen Weinstock seine Arbeit machen, dass der Saft in die Rebe hindurchfließt. Und ich bin sicher, am Ende unseres Lebens werden wir genau das sehen, dass wir reiche Frucht gebracht haben. Und dass Jesus zu jedem von uns sagt, mein guter und treuer Knecht oder meine gute und treue Magd, wohlgemacht. Das ist wohlgemacht. Du hast das Ziel wohl erreicht. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.